Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Focus Future, der Podcast, der die Zukunft im Visier hat. Wir sind Rachel Manetsch, 46 Jahre alt.
Und Elisabeth Gehrig, 66 Jahre alt. Wir sind beide an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt und uns interessiert die Frage, wie nicht mehr ganz so junge Menschen ihre Zukunft gestalten.
Ja.
Ich freue mich sehr, heute Priska Loi zu einem Gespräch begrüßen zu dürfen. Magst du dich selber gerne kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank. Zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich freue mich auch, mal ein bisschen zu erzählen, wie mir das im jetzigen Lebensabschnitt so ergeht.
Ja.
Blende kurz vielleicht ein bisschen zurück. Namen hast du bereits gesagt. Mein Name ist Priska Loi. Ich bin 65 Jahre alt, aufgewachsen in den Bergen, in Andermatt. Musste dann wechseln, das Gymnasium. Von Andermatt aus war es nicht möglich, in ein Gymnasium so zu gehen. Musste also in ein Internat, das war im Theresianum Ingenbohl. Alles mit Klosterfrauen. Wir hatten aber auch einige weltliche Lehrer, aber ein sehr strenges Regime. Anfangs durften wir nur alle drei Wochen nach Hause. Ich habe dann an der Universität Bern Jus studiert, bin dann zurück in den Kanton Uri, habe dort noch das Fürsprech- und Notariatspatent gemacht, hätte dort eigentlich auch das Angebot gehabt, eine Kanzlei zu übernehmen, hatte aber Heimweh nach Bern und bin dann nach Bern wieder zurückgegangen, dort eingetreten in den Beschwerdedienst des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes. Schon bald wurde das dann dieser Beschwerdedienst überführt in die Schweizerische Asylrekurskommission. Ich habe mich also vor allem mit Asylgesuchen, fremdenpolizeilichen Fragestellungen auseinandergesetzt. Es kam dann der Punkt, wo alle Beschwerdedienste, Rekurskommissionen zusammengeführt wurden ins Bundesverwaltungsgericht, das heute in St. Gallen ist. Die Anfänge waren noch in Bern. Dort, ich habe mich dann zumal bewusst entschieden, nicht weiter Richterin zu bleiben, sondern etwas Neues zu machen. Man hat mich dann geholt in der Aufbauphase. Ich wurde dann die erste Generalsekretärin des Bundesverwaltungsgerichts. Habe mich dann auch wieder sehr bewusst entschieden, nicht nach St. Gallen zu gehen. Nicht, weil ich St. Gallen etwas gegen St. Gallen hätte, sondern es ist einfach so, für mich war dieses Justizumfeld, habe ich gemerkt, dass das nicht dasjenige welche ist, sich mit Papier, mit Akten rumzuschlagen. Habe dann bewusst etwas anderes gesucht und bin in der Bundeskanzlei gelandet. Im Zentrum der Bundesbehörden, eine sehr spannende Aufgabe. Habe dort verschiedenste Funktionen inne gehabt. Am Schluss dann oder die befriedigendste eigentlich, das, was mich wirklich sehr erfüllt hat, Personalchefin der Bundeskanzlei.
Und jetzt bist du seit 2 Jahren, bist du pensioniert. Wir haben entdeckt, dass wir genau gleich lang jetzt pensioniert sind.
Genau.
Und nach so einem erfüllten Arbeitsleben, wie sieht denn dein Alltag jetzt aus?
Ich habe vor der Pensionierung, oder ich höre das auch immer etwa wieder, habe gerade letzte Woche einen Kollegen getroffen, der sich Ende Jahr pensionieren lässt und gesagt, er hätte dann Angst, so eben die Struktur fällt
ja,
weg.
Genau.
Da hatte ich keine Mühe. Also mein Tag ist immer noch strukturiert. Ich bin immer noch früh aufstehen.
Sehr gut.
Aber was natürlich jetzt ist, und das schätze ich sehr, es ist alles mit sehr viel Muße. Also ich habe meine Fixpunkte, dazu gehört zum Beispiel, dass so ein bisschen die erste Handlung ist mit meiner 92-jährigen Mutter, die noch wirklich aktiv ist auf dem iPad und Smartphone so eine Nachricht zu senden.
Ja, also ein tägliches Check-in.
Ein tägliches Check-in bis hin zu einem täglichen Check-out dann am Abend.
Okay.
So, das hält sie jung oder einfach auch mit den modernen Mitteln noch ajour. Und den Tag durch, also ich habe, was sicher auch positiv ist, im Gegensatz zur Arbeitszeit, die Mahlzeiten nehme ich jetzt geregelt ein. Also es ist nicht mehr einfach das Sandwich über Mittag.
So schnell.
So schnell. Und auch das am Anfang, so gleich nach der Pensionierung, da war es so ein bisschen in den Tag hineinleben. Keine großen Termine, so jetzt fühlt sich die Agenda langsam wieder.
Ja, ja. Das habe ich schon auch ähnlich erlebt. Aber auch die Muße, das ist etwas, was ich extrem geschätzt habe. Also nicht morgen halb sechs oder sechs der Wecker und dann raus und zack. Und einfach so schon viel tun, aber... Ja, mit mehr Muße, das habe ich schon so erlebt.
Mit mehr Muße und was ich auch merke, also wenn ich heute drei Termine am Tag habe und ich rede jetzt da, sei es mal einen Physiothermin oder ich habe abgemacht mit jemandem und so, dann denke ich schon, oh Gott, so viel, jetzt brauche ich dann wieder mal einen Tag nicht.
Ja, okay.
Dann denke ich manchmal, wie habe ich das früher gemacht, wo man so durchgetaktet war, wirklich zum Teil halbstündlich, viertelstündlich so, aber ich realisiere dann auch eben, wie schnell man sich anpasst veränderten Lebensumständen.
Ja, das habe ich schon auch so erlebt.
Ja.
Hast du denn das Pensionierungsdatum, konntest du das selber wählen oder war es ganz klar dein 64. Geburtstag? Wie hast du das geplant? Oder hast du es geplant?
Ist noch lustig, auch im Hinblick auf unser Gespräch, habe ich ja natürlich auch mal so mein Leben, mein Berufsleben auch Revue passieren lassen. Und ich habe mein Berufsleben habe ich nicht geplant. Oder ich habe vorher erzählt, ich bin ganz bewusst geplant wieder zurück nach Bern.
Ja.
Aber dass ich im Beschwerdedienst EOPD gelandet bin, das war ehrlich gesagt, so ein bisschen Zufall. Ich habe einfach eine Stelle gesucht. Und dann hat sich so meine Karriere, die hat sich ergeben.
Mhm.
Es sind immer wieder Gelegenheiten, Möglichkeiten auf mich zugekommen und die habe ich ergriffen. Die Pensionierung dagegen, die habe ich wirklich durchgeplant, sage ich mal so.
Okay.
Sehr bewusst das Datum. Ich habe mir das zwar ein bisschen offen gehalten, arbeite ich bis 64, mein Jahrgang 60, wäre das noch das oder ist das noch das ordentliche Pensionierungsalter oder gehe ich vorher? Ich bin dann auch mit einem ganz bewussten Entscheid ein Jahr früher gegangen und was ich eben gemacht habe, ich bin in die sogenannte Bogenkarriere gegangen.
Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was eine Bogenkarriere ist?
Sehr gerne. Ich finde den Namen eigentlich ja ein bisschen komisch, aber es hat bis jetzt offensichtlich noch niemand ein besseres Wort dafür gefunden. Die Bogenkarriere, ich habe ganz bewusst hab ich eine Mitarbeiterin, die notabene als Praktikantin begonnen hat, in meiner Sektion nachgezogen. Die wollte das auch, die hatte Führungspotenzial und alles. Wir haben die Rollen getauscht. Also sie ist, jetzt muss ich rasch noch eine Klammer machen, ich war nicht nur Personalchefin, ich war auch noch verantwortlich für Finanzen und Controlling, wobei mein damaliger Stellvertreter vor allem den finanziellen Controlling-Teil abgedeckt hat. Und sie hat eben meine Position als Personalchefin übernommen. Jetzt führt die Sektion in einer Co-Leitung mit meinem damaligen Stellvertreter und ich habe ihre Position übernommen. Das heißt, sie war vorher HR-Business-Partnerin. Ich habe dann die letzte Zeit dann auch als HR-Business-Partnerin gearbeitet und war einfach auch noch so im Hintergrund tätig als ihre Mentorin. Das heißt, das war ihr auch wichtig, das weiß ich, wenn sie Fragen hatte oder so, dass sie auf mich zurückgreifen konnte.
Ich habe das Gefühl, es gibt so wie zwei Typen von Pensionierungen. Die einen, die arbeiten bis zum Datum und dann peng und fertig und andere, die sich sehr sehr bewusst damit befassen und das eben auch planen. Also warum die Planung? Also vorhin hast du gesagt, deine Karriere, die ist passiert, jetzt nicht im negativen Sinne, aber dann die Pensionierung so bewusst planen. Was ist denn das für ein Übergang gewesen für dich? Wie war das denn für dich? Oder warum diese...
Warum diese bewusste Planung?
Ja, genau, warum das Bedürfnis... Hattest du ein Bedürfnis, das sehr geplant zu machen?
Ja, ich habe immer sehr gern gearbeitet. Ich habe auch sehr viel Wertschätzung, Selbstwirksamkeit und so erfahren, natürlich in meinen Tätigkeiten. Aber es waren auch immer sehr herausfordernde, zeitintensive Tätigkeiten, die mit sehr viel Verantwortung verbunden waren. Ich habe jetzt ja einfach so die wesentlichen Stationen meines Berufslebens genannt. Und ich bin auch an meine Grenzen gekommen, zweimal. Also das war am Bundesverwaltungsgericht, aber auch in der Bundeskanzlei, das heißt wirklich Erschöpfungszustände, wo ich auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen musste. So, also nicht, dass ich ausgefallen bin, ich habe immer weitergearbeitet. Aber das hat in mir den Entschluss reifen lassen, ich will nicht bis zum Tag X, wenn dann die Pensionierung kommt, mit dem gleichen Speed, mit der gleichen Pace weitermachen. Ja. Und dann kommt der Punkt Null. Und was mache ich jetzt?
Ja.
Oder? Ich möchte das bewusst vorher für mich strukturieren und mir Überlegungen machen, was möchte ich nachher? Und das war der Auslöser dann, dass ich mir eben überlegt habe, wie könnte ich das machen? Und diese Bogenkarriere war für mich dann wirklich etwas sehr Gutes, hat es vorher so in dieser Art in der Bundeskanzlei noch nicht gegeben, wäre immer möglich gewesen, rein von den rechtlichen Vorgaben. Aber mir war es auch immer ein Anliegen, eine Personalchefin zu sein, die nicht nur Theorie predigt, sondern auch so ein bisschen mit gutem Beispiel, aber Beispiel, das eben auch mir dient und für mich stimmt, vorangeht.
Voranzugehen. Gibt es denn viele, die diese Bogenkarriere, diese Option in Anspruch nehmen? Oder wie hast du das
erlebt? Nein, also in der Bundeskanzlei selber, nein, war ich die Einzige. Ich weiß nicht, ob es zwischenzeitlich noch andere gibt, weil für mich war auch ganz klar, und das war zum Teil dann schon Thema, Kolleginnen und Kollegen, die das ja auch eigentlich eine gute Idee gefunden haben, aber ich sagen musste ja, Bogenkarriere, wenn ich Verantwortung abgebe, heißt das auch weniger Lohn. Ja. Oder? Also ist dann nicht so, man kann einfach den Status behalten und nimmt irgend oder wirklich wichtige Dinge aus dem eigenen Rucksack. Das geht natürlich nicht.
Ja. Also mit allen Konsequenzen.
Mit
dann
allen Konsequenzen,
ja. Also jetzt hast du gesagt, du hast dich auf deine Pensionierung vorbereitet. Wie hast du das gemacht oder was hast du gemacht?
Ich habe eben, das ist jetzt der berufliche Aspekt, so, aber ich war mir auch bewusst oder wollte das eben nicht nur aufs Berufliche beschränken, sondern auch das, also Privatleben, das Work-Life-Balance, ja, ich weiß, ein Modewort, aber letztendlich, ich finde immer, man sollte eine Einheit sein und sich einfach bewusst sein, dass alles, das Private hat Einfluss auf den Beruf, das Berufliche hat Einfluss auf das Private. Ich bin alleinstehend. Von dem her gesehen, manchmal sagen dann Leute, ja, du hast es viel einfacher, du musst nicht noch auf andere Personen schauen. Ich habe gesagt dann immer, es ist so, wenn man alleinstehend ist, ist man nicht eben ein einsamer Stern im Orbit. Man hat genauso Beziehungen, die gepflegt und gehegt werden wollen. Ich habe die weitergehenden Vorbereitungen des Mal, ich sage es jetzt ganz bewusst, zuerst auch das Finanzielle. Klar. Also sich mal Rechenschaft darüber geben, wie sieht es aus mit der Pensionskasse, was kann ich mir leisten. Klar. Ich habe in meiner Funktion als Personalchefin auch ein paar Mal erlebt, dass Personen so 3 Monate vor der Pensionierung sich erst beginnen, darüber zu sich zu fragen, wie läuft das Ganze jetzt dann eigentlich ab? Also, also ich habe da wirklich Finanzplanung gemacht mit der Bank zusammen. Ich habe auch meine Wohnsituation ganz bewusst überdacht und auch geändert. Ich habe vorgängig, also in einem kleinen, ich hab jeweils gesagt, mein Hexenhäuschen, das war ein kleines Arbeiterhäuschen, umgebaut, modernisiert, mit einem Garten, mit Teich, mit Fröschen, so ein wirklich wild romantischer Garten. Ich bin abends nach Hause gekommen, ich habe niemanden mehr gesehen. Und das wollte ich und das brauchte ich dann zumal, oder? Wenn man den ganzen Tag unter Leuten ist, ich war so froh, einfach meine Ruhe
einfach
zu haben.
Nach Hause und Türe zu.
Ich war mir aber bewusst, es kommt dann eine andere Zeit. Ja. Ne? Und dann hast du dann vielleicht wieder gerne, nicht nur vielleicht, ich habe sehr gern Menschen um dich und habe dann auch bereits etwa 2 Jahre vor dem eigentlichen Datum dann habe ich bewusst begonnen, also habe zuerst meine Liste gemacht, wie sollte eigentlich mein neues Wohnumfeld, meine neue Traumwohnung aussehen.
Okay. Du hast hier so wie Kriterien, also was
Kriterien,
ist dir wichtig,
also was ist dir wichtig, was willst du? Wichtig, oder? Ja. Also war ganz klar für mich irgendwo mit entweder großem Balkon oder Garten, so dass es rollstuhlgängig im Sinn von, oder rollatorgängig, vielleicht das bessere Wort.
Oder einfach, dass man also gut rumkommt.
dass es in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln, dass man zu Fuß einkaufen gehen kann, etc. etc. Und habe dann verschiedene eben, damit das nicht so auf den letzten Drücker ist, hab mir verschiedene Wohnungen angeschaut und es hat dann auch so ein bisschen mein Bild geschärft, was möchte ich effektiv, oder? Ja. Und habe effektiv jetzt so mein Traumdiheim, darf ich wirklich sagen, gefunden. Ich gehe zur Türe aus, es hat einen Weg, der gleich bei mir vorbeiführt, wo immer Personen, in der Nähe ist auch ein Altersheim, die sehr viele Leute, die spazieren. Ich gehe zur Türe raus und es ist immer jemand da, mit dem ich irgendwie ein kleines Schwätzchen halten kann. Ja. Und das ist, das schätze ich sehr.
Also ich finde das bewundernswert. Ich finde wirklich toll, wie du das gemacht hast. Und von vielen höre ich Jur ja nicht aus dem Haus raus. Meinst du, es ist zwar eh schon ein großer Übergang, die pensionieren, also keine Arbeit mehr, ein neues Leben, dann wenigstens, oder die Umgebung, die kennt man, die Nachbarn, alles. Da will man dann nicht da auch noch weg. Also das war das schon ein großer Schnitt, aber ein bewusster, den du gemacht hast.
Ein bewusster und ein freudiger Schritt. Ich habe mich wirklich gefreut. Ja. Also, ich habe alle Kriterien, die ich mir nämlich, ich meine jetzt innerhalb der Wohnung, oder? Ich habe das wirklich gefunden. Ich habe das gefunden. Ja. Und ich hatte einen Coach, ich habe mal ein Coaching gemacht oder zwei, dreimal in meinem Berufsleben ein Coaching gemacht. Und da war das Thema auch mal, wie viel Veränderung verträgt man eigentlich. Ja. Und der Satz, den sie mir gesagt hat, der ist mir immer geblieben. Wenn es die richtigen Veränderungen sind, dann erträgt man sehr viel. Oder?
Oh, spannend.
Und das stimmt. Ja. Oder? Ja. Und ich habe also effektiv die Wohnung gewechselt, habe ich ein halbes Jahr dann vor der Pensionierung. Also ist schon nicht alles genau auf dem gleichen Zeitpunkt. Aber es hat sich so wie Zahnrädchen ineinander gefühlt.
Das ist spannend, dieser Gedanke, die Veränderungen, die man selber will. Das heisst dann halt eben auch, man kann seine Veränderungen auch selber gestalten. Es ist ja nicht einfach nur etwas, das passiert und man muss die dann halt annehmen oder eben nicht. Also das finde ich ein schöner Gedanke.
Also auch von den Veränderungen, ich war mir sehr bewusst, welche Veränderungen, also in der Theorie, muss ich jetzt auch noch sagen, in der Theorie sehr bewusst, dass da eine doch große Änderung kommt nach der Pensionierung. Und ich habe mir zum Beispiel, viele Leute haben mich gefragt, was hast du dann für Pläne nachher? Es hat auch ein Kollege von mir, der ein Beratungsbüro hat mich gefragt, könntest du nicht, komm, steig bei mir ein und so. Und ich habe gesagt, nein, ich habe keine Pläne, bewusst nicht.
Okay.
Ich habe viele Ideen. Ja. Auch da, ich habe mir im Nattel, die Liste habe ich heute noch, einfach mal, was mir in den Sinn gekommen ist, was könnte ich allenfalls machen oder was wäre eine Aktivität oder irgendetwas. Da steht zum Beispiel drin, einen Hund zulegen. Ja, klar. So, oder?
Würde also bei mir so auch sagen, draufstehen.
Mache ich im Moment noch nicht, weil ich weiß, da ist man dann auch angebunden, eben solche Dinge zu machen und sich einfach, ich ging auch nicht in die Pensionierung mit der Idee, jetzt ist dann alles schön und nur noch das große Glück so.
Und dann deine Berufung
und meine da kann ich schon sagen, dass da werde ich eher so, das sind so Trigger, die bei mir eher Negatives auslösen, ich muss so sagen, nämlich ich war Theresianum Ingenbohl, ja. Also unter Klosterfrauen. Ja. Und da habe ich sehr viel von Berufung gehört.
Das
oder? Also
ich
die gehen ja ins Kloster
genau,
aus der Berufung.
Aus der Berufung ja.
So, aber weshalb ich so eben ein bisschen, ja, ich sag's mal so, sogar allergisch bin auf die Berufung oder jetzt kommen die 10 glücklichsten Jahre. Ja, wenn das stimmen würde, dass man erst nach der Pensionierung seine Berufung findet, muss ich sagen, ja, und was war dann all die Jahre
die 50
vorher?
Jahre oder was?
Was war denn
ja.
all die Jahre genau. vorher?
Genau.
Oder eben jetzt kommen die schönsten 10 Jahre.
Ja.
Ja, was heißt das? Jetzt bitte sei gefälligst glücklich und wenn du diese 10 Jahre dann also nicht nutzt, dann ist dann alles vorbei.
Ja.
Und das finde ich einfach, das sind Ansprüche oder Haltungen, die auch sehr viel blockieren können.
Das denke ich auch. Und auch Enttäuschung ist schon fast vorprogrammiert,
genau.
oder?
Also, genau.
Ja. Wir hatten gerade kürzlich ein Gespräch mit einer Professorin von der Uni Zürich, eine Psychologin, da haben wir über die Bucketlist gesprochen, eben was ich dann mache, wenn ich dann... Und auch sie hat dann, und das sogar aus der Forschung heraus, dass sich das halt auch ändern kann. Dann plötzlich ist was auf der Bucketlist, ist vielleicht gar nicht mehr so anstrebenswert. Und dann in der Pensionierung das alles abarbeiten, mehr auch im Jetzt-Leben. Das war dann auch ihre Message, wenn man so sagen darf. Warum dann nicht jetzt, was weiß ich, eine Reise machen, die man sich so wünscht und nicht alles auftauchen, die Pensionierung, eben die 10 besten Jahre verschieben. Ja, und dann kommt was dazwischen oder eben man verändert sich, der Wunsch ist nicht mehr so da.
Genau. Also ich habe diesen, lustigerweise, oder was, ich habe diesen Podcast effektiv auf der Reise hier zum Interview
super.
Gehört.
Super.
So sehr spannend, sehr empfehlenswert, was es sagt. Und eben auch das Reisen zum Beispiel, das sind auch so Erwartungen, die aber jetzt in meinem Fall mehr, die ich mehr von außen gespürt habe.
Ja. Sind,
jetzt machst du die großen Reisen,
genau.
oder?
Ja.
Und dann hatte ich so fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass mich das jetzt gar nicht so wahnsinnig groß zieht, oder?
Ja.
Ich gehe immer noch gerne auf Reisen, einfach die kleineren vielleicht so. In den Norden, da reise ich sehr gern. Aber einfach, ich denke, das ist ja nicht pensionsspezifisch, dieser stete, nicht Kampf, ich sage es mal Herausforderung, den eigenen Weg zu finden, so ganz von den Erwartungen oder den Bildern, die andere Leute, die Umgebung vielleicht von der Zeit hat, in der man jetzt gerade ist, den kann man nicht völlig ausweichen, aber sich dann einfach auch immer wieder zu fragen, okay, was stimmt für mich und weshalb möchte ich jetzt das oder möchte ich es nicht mehr?
Mhm.
Und was ich finde, ist ein ganz großer Vorteil vom Älterwerden ist, dass man ein bisschen gelassener wird, oder?
Ja, also das kann ich auch unterschreiben. Ja, das stimmt schon. Und eben, ich denke auch manchmal, man kann sich dann vielleicht in der Arbeit oder wenn man noch voll im Arbeitsleben ist, vor vielem drücken, was dann halt doch dann in der Pensionierung, wenn das wegfällt, dann vielleicht noch wichtiger wird. Eben, was ist mir wichtig, was will ich wirklich oder was macht mich glücklich? Oder? Also so einfach das tönt, aber das ist gar nicht so einfach.
Nein, es bedingt natürlich Selbstreflexion, es bedingt auch sich im Spiegel anzuschauen.
Mhm.
Das ist nicht immer schön.
Mhm.
Das ist nicht immer schön, oder? Das macht man nicht immer gern. Oder auch zu merken, das ist jetzt nicht der richtige Weg oder da habe ich mir vielleicht zu viel erhofft. Und was ich auch, ich war mir dessen bewusst vor der Pensionierung, aber eben in der Theorie und Praxis ist ja dann immer ein bisschen, sind zwei Paar verschiedene Stiefel, oder? Ich habe mir auch vor der Pensionierung eine Liste gemacht, mit welchen Leuten will ich wirklich in Kontakt bleiben.
Ja.
Und jetzt rede ich natürlich nicht von Familienumfeld oder von den Freunden.
So.
Und diese Liste die bewirtschafte ich. Und okay. Das ist jetzt vielleicht ein böses Wort oder tönt so nach
negativ.
Okay. ist nicht so gemeint, beziehungsweise das braucht es auch ein Stück weit. Weil mein Freundeskreis, mein engster Freundeskreis, das sind eher jüngere Personen, also die stehen noch im Erwerbsleben. Ja, die überlegen jetzt nicht, ist es vielleicht der Priska langweilig, wir könnten sie mal wieder treffen oder
ja.
so,
ja, ja.
sondern das ist einfach ein Tätigwerden, weil eben diese die Zugehörigkeit zur Familie der Arbeitswelt, die fällt
die
weg.
Die fällt weg.
Ja. Und das ist eine Lücke, die kommt.
Ja.
Und da muss man, habe ich mir wirklich auch gesagt, okay, mit welchen Personen will ich den Kontakt behalten? Ich war gestern auch mit einer ehemaligen Arbeitskollegin essen wieder und habe sie dann gefragt, ist das für dich okay, wenn ich die Aufgabe übernehme, dass ich nach 1, 2, 3 Monaten wieder dich anfrage zum Essen und sie, ja, selbstverständlich, noch so gerne, oder?
Ja.
Und da
ja.
darf man sich nicht zu schade sein.
Ja. Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast Ideen aufgeschrieben, was du tun könntest in der Zeit nach der Arbeit. Wie hast du dann herausgefunden, was du willst? Oder hast du einfach mal probiert? Oder du hast, nein, also die und die mache ich. Ja, wie bist du da vorgegangen und was machst du jetzt? Also was aus dieser Liste hast du umgesetzt, sagen wir so?
Also ich sage es mal so, wie bin ich vorgegangen? Auch da gar nicht so wahnsinnig strukturiert.
Ja.
Was mir klar war, eben mit der Beschäftigung nach der Pensionierung, das war mir immer klar, etwas für Herz und Kopf. Also im Sinn von etwas, das mir Wärme, Wertschätzung zurückgibt und auf der anderen Seite auch der Kopf, also ich habe jahrzehntelang, habe ich natürlich organisatorisch Kopfarbeit geleistet, habe auch ein großes Erfahrungswissen, das möchte ich nicht einfach auf die Seite legen. Ne? Ich habe dann, wie ich zu diesen, ich sage es jetzt dann gleich, was ich mache, gekommen bin, ist auch wieder einfach irgendwo etwas aufgeschnappt,
ja.
mich dann, was ist das genau, und dann mal einfach probiert. Es gibt ein Projekt, Prosenektute, WIN 3, das ist so der 3 Generationen im Klassenzimmer. Mhm. Also ich bin mit Herzblut ein Klassengrossi jetzt. Das heißt, immer dienstags den ganzen Tag bei den Erstklässern oder Einführungsklasse, das sind diejenigen, die das erste Schuljahr in zwei Jahren machen. Die Schule ist sehr nahe von meiner Wohnung, das heißt, viele der Kinder haben den Schulweg an meiner Wohnung vorbei.
Schön.
Und das heißt auch morgens oder so, oder rasch Huhu, Frau Loi, oder sie kommen vorbei, um guten Tag zu sagen, auch unter der Woche und so. Und das schätze ich sehr. Mhm. Und das gibt mir enorm viel zurück. Ich merke aber auch, dass ich dort sehr viel bewirken kann. Weil ich eine ganz andere... Ich bin nicht Lehrerin.
Ja.
Ich habe nicht die Rolle der Lehrerin. So, ich trotz allem, aber auch, halt auch, muss ich sagen, Führung, Menschenführung ist hat immer sehr viel Ähnliches. Also ob man Menschen führt in der Berufswelt oder Kinder führt, im Sinne, sie daran heranführt, etwas zu lernen oder auch das Verhalten zu lernen, ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich.
Okay.
Oder? Und von dem her gesehen merke ich auch, dass ich da etwas bewirken kann. Ich habe dann nach etwa einem halben Jahr aber gemerkt, so der Kopf fällt mir trotz allem, obwohl das nicht eine kopflose Tätigkeit ist, in keiner Art und Weise, wurde dann von meiner, ich glaube, Schwester hat mich darauf aufmerksam gemacht, auf Innovage aufmerksam, bin jetzt dort seit letzten Sommer dabei. Innovage, das ist ein gesamtschweizerisches Netzwerk, unterteilt in Regionalsektionen von ehemaligen Führungskräften, Fachkräften, und wir stellen uns unentgeltlich zur Verfügung für gemeinnützige Projekte, zukunftsorientierte Projekte, NGOs, NPOs, so, wo es darum geht, dass sie Beratung brauchen, vielfach eben im organisatorischen, finanziellen. Und das ist eine sehr spannende Tätigkeit. Sie fordert heraus, das heißt natürlich auch, sich immer wieder in neue Themen einarbeiten, auch immer wieder mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die aus einem anderen fachlichen Hintergrund kommen. Man muss sich als Team, als Beratungsteam ja wieder zusammenfinden, oder? Ja. Jeder kommt mit seinen Vorstellungen und so. Aber das ist auch etwas, etwas sehr Bereicherndes.
Das kann ich mir vorstellen. Also als das Herz, die Schule und für den Kopf die Initiative von Innovage. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage und ich habe das auch erlebt mit so ab 60 oder sagen mit der Pensionierung kommt man so in eine Altersgruppe rein. Da werden alle in die gleiche Gruppe geworfen, ob 60, 80, 90 oder was auch immer. Es stört mich. Manchmal denke ich dann, ich sei vielleicht zu eitel, aber es stört mich, dass ich so in einen riesigen Pool reingeworfen werde, dass da nicht mehr differenziert wird.
Da sprichst du mir aus dem Herzen. Weil es ist schon so mit der Lebenserwartung, oder, die man heute hat. Ja. Man sagt, ja, das sind so in etwa 30 Jahre. Wenn man mal zurückblendet bei einem Neugeborenen, da ist ganz klar, da wird schön unterteilt und so. Und wir gehören dann alle in einen Topf. Ich möchte hier drei Episoden, die mir widerfahren sind, als Anschauung geben. Als ich das erste Mal eben das Netzwerk Innovage, wir haben immer am ersten Donnerstag, kommen wir alle zusammen, haben gemeinsame Sitzung, sinnigerweise im Generationenhaus Bern.
Okay.
Wirklich sehr schön. Und als ich da das erste Mal reingekommen bin, hatte ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen einen Schock. Ich habe gedacht, oh Gott, gehöre ich jetzt wirklich zu dieser Altersgruppe? Also die sind mir alle, möge ich ihr verzeihen, wenn das dann jemand hört, allenfalls von Ihnen war, gehöre ich jetzt wirklich zu dieser Art? Die kamen mir alle doch recht alt vor. Und dann eine Episode aus der Schule. Ich habe mit den Kleinen vor 2 Wochen oder so, den Erstklässlern, also die im ersten Jahr, musste ich die Monate, die Jahreszeiten durchgehen. Und da kamen wir so, ich habe dann so gefragt, ja, wann habt ihr Geburtstag und so. Hat sie natürlich auch interessiert, wann ich Geburtstag habe. Habe ich gesagt, ja, April werde ich 65 Jahre alt. Und das ist so eine kleine, ganz zierliches Mädchen, die hat wirklich... Frau Loi, ja, aber dann stirbst du ja jetzt schon bald, oder?
Ui.
Und ich auf der einen Seite musste ich ja lachen, oder? Und auf der anderen Seite, es geht ja auch darum, das sehr ernst zu nehmen, oder? Und dann habe ich mit ihnen so diskutiert eben, ja, von den Relationen her. Die haben dann auch gesagt, meine Mutter, die wird jetzt dann 92, das ist für sie ja...
Methusalem
oder noch älter, oder? Das war so eine zweite Episode und dann wiederum eine Kollegin bei Innovage, die dann auch im gleichen Zeitraum und so hab ich gesagt, ja, ich gehe jetzt dann nach meinem Geburtstag, werde 65, ein paar Tage nach Lissabon, hat sie mich so angeschaut und gesagt, 65, ja, also du bist schon noch jung. Ja, sie ist effektiv älter und so. Was will ich damit sagen? Manchmal hört man ja so, Alter ist nur eine Zahl.
Ja.
Es ist nicht nur eine Zahl, das kann man nicht wegdiskutieren, aber es ist immer in Relation zu sehen, von wo man steht, in welcher Lebensphase und auch die Leute, eben, ob es jetzt kleine Kinder sind, ob es ich, wo ich das Gefühl habe, ich bin doch noch jung, oder?
Ja.
Und realisiere, nein, es ist, ich gehöre jetzt einfach in diese andere Alterskategorie, oder? Selber habe ich so das Gefühl, ich fühle mich noch so ein bisschen als AHV-Teenager und was will ich damit sagen?
Ich auch.
Oder? Also ich bin wirklich auch noch am Suchen, wie genau finde ich mich mit allem zurecht. Aber ich finde, das ist auch nicht spezifisch für unsere Altersgruppe.
Ja.
Also man ist in jeder Lebensphase, gilt es, sich wieder neu zurechtzufinden, sich zu auch reflektieren, was ist mir wichtig, zu was kann ich Ja sagen, muss ich Ja sagen. Ich meine, es ist eine Illusion zu glauben, man kann immer alles selber bestimmen. Mhm. Es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen.
Ja. Schöne Worte zum Schluss, wenn ich das so sagen darf. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, habe viel gelernt, habe mich sehr verbunden gefühlt mit dir, weil ich eine ganz ähnliche Situation bin. Wir sind beide so ungefähr gleich alt. Also ganz herzlichen Dank und alles, alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt, sagen wir so.
Vielen Dank, es war mir wirklich ein Vergnügen. Ich glaube, wir hätten noch lange weiter philosophieren oder diskutieren können. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne.